Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barion und ich grüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber. Hallo René.
Ciao, hallo, täglich grüßt das Murmeltier,
genau. Muss ich schon fast oder sagen. Hallo. Genau, wollte ich gerade sagen, in deinem Fall oder in unserem Fall wöchentlich. Lieber René, und genau. Ja, wir haben in der Serie A einen wundervollen Spieltag hinter uns gebracht, mit überaus spektakulären Partien, kann man sagen, mit der einen oder anderen Überraschung, Wahnsinn. René, oder?
Ja, es war echt Werbung für die Serie A das gesamte Wochenende, und auch die ein oder andere größere Überraschung war da auch dabei. Da werden wir noch näher drauf eingehen. War schon ziemlich
mega. Cool. Also normalerweise, so sonntags schaffe ich es maximal, mir zwei Serie A-Spiele anzuschauen. Dann habe ich normalerweise einen Burnout. Aber diesen Sonntag ging los mit Neapel gegen Lecce, was schon richtig geil war. Das war richtig nice, das Spiel. Ne? Was für ein Niveau. Und dann um 18 Uhr Parma gegen Lazio, auch richtig geiles Spiel. Und Derby della Madonnina, ich glaube, da müssen wir gar nicht drauf eingehen. Oder wir werden auf jeden Fall später noch drauf eingehen. Aber ich glaube, jeder hat gesehen, dass das absolut Werbung für die Serie A war. Und eine mega spektakuläre Partie. Ne? Genau. Ja, aber bevor wir uns diesem Derby zuwenden, lieber René, möchtest du unseren Followern nochmal einen kleinen Hinweis geben bezüglich des deutschen Podcast-Preises?
Ja. Genau, liebe Italien-Community und Liebhaber unseres Podcasts, bitte unterstützt uns beim deutschen Podcastpreis beim Publikumsvoting, und zwar geht ihr da auf www.deutscher-podcastpreis.de, dann auf das Voting und C wie Calcio Siamo Neu. Das ganze Ding dauert maximal 10 Sekunden. Jetzt müsst ihr euch nicht anmelden, gar nichts machen, einfach nur auf Voten. Und dann könnt ihr jeweils, wenn ihr motiviert seid, dann auch mit dem Handy, mit dem iPad und mit dem Laptop. Da machen wir dann dreimal so ein bisschen. Das ist dann zwar Wahlverfälschung, aber wir müssen halt zusammenhelfen. Ja, so ist es halt.
Die Italiener tricksen wieder, ne?
Ja, Logo. Ist ja ganz normal. Ja, das zum Hinweis. Also bitte voten, bis zum 29. Februar haben wir dann noch Zeit. Und auf jeden Fall noch der Aufruf, wenn ihr Patreon von unserem Podcast werden wollt, würden ja, ich und Sascha uns mega drüber freuen und einfach ein bisschen die Arbeit vielleicht, die wir machen, Woche für Woche vielleicht ein bisschen würdigen. Es ist uns vollkommen egal, ob das 1, 2 oder 3 Euro sind. Es ist einfach eine kleine Aufmerksamkeit, und ihr als Patreons hättet auch einen kleinen Vorteil, wenn ihr Patreons werdet, denn ihr bekommt alle 2 Monate einen Patreon-Spezial-Podcast, wo dann die Patreons die Fragen oder die Themen für den Podcast vorgeben, und so hättet ihr dann einen Podcast, wo ihr das Ganze mitgestaltet habt, und der läuft dann auf iTunes, auf Audio Now, auf OneFootball und 90plus.de und überall, und ich denke, das wäre sicher für den einen oder anderen auch eine coole Sache. Also einfach die Patreon-App runterladen und dann auf Calcio Siamo Noi oder der Serie A-Talk, so ist es, da findet ihr uns, und dann einfach Patreon werden.
Sehr schön gemacht, und vor allem, liebe Tifosi, derjenige, der bei uns Patreon wird, der bekommt natürlich auch eine namentliche Laudatio in unserem Podcast, wie man schon miterleben durfte. Und das, denke ich mal, ist auch ein kleiner Anreiz. Und ja, dann würde ich sagen, René, du hast dir genauso wie ich das Derby della Madonnina sehr zu Herzen genommen, aber du hast mich gebeten, die Moderation für dieses Spiel übernehmen zu dürfen, was ich natürlich begrüße. In dem Fall. Ja. Dann leg mal los, und ich bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Ja, wir haben einiges. Wir haben auch einige Audios, und das war ein bisschen leichter, dann auch das Ganze zu planen, da ich da mit Björn in Kontakt gestanden bin, unseren Interkorrespondenten, der auch im Stadion war, und ich wollte auch seine Emotionen ein bisschen aufschnappen gleich nach dem Spiel, und habe gesagt, er muss uns da ein bisschen so 2 coole Audios schicken. Und ja, wir starten jetzt mal rein ins Derby della Madonnina. Yes. Ja, wie wir schon erwähnt haben, es war einfach Werbung für die Serie A, was ein Derby, was für Emotionen, 6 Tore, Offensivspektakel, mega Choreografien, ja. Nicht nur zu Beginn, sondern auch in der Halbzeit. Und ja, da haben wir gleich mal Björn zu der Atmosphäre im Stadion ein bisschen gefragt und da hören wir uns gleich mal Björn an, der da gerade etwas heiser aufgrund der Stimmungslage im Stadion zu hören sein wird. So, lieber Björn.
Ein herzliches Hallo von der Tabellenspitze direkt aus Mailand. Ich habe noch das Vergnügen, ein paar Stunden hier bleiben zu dürfen, da mein Heimflug zum 3. Mal annulliert worden ist, weil es ein bisschen zu stürmig ist. Aber die Stimmung gestern im Stadion, die war einfach einzigartig. Es war ein Wechselbad der Gefühle für beide Seiten. Das war unglaublich. Ich war gestern mit einem Arbeitskollegen am Match, welcher jetzt weder Serie A auf ihn ist, noch irgendwie einen italienischen Club befürwortet, weil er eben mehr Interesse in der englischen und in der deutschen Liga hat. Aber als der gestern ins Stadion gekommen ist und quasi der Opener begann, hat er gesagt, Alter, ich bekomme Gänsehaut. Und genau das trifft's. Also das ist einfach unglaublich, was da für eine Stimmung herrscht, wie das, was das für eine Show ist, wie das aufgezogen wird. Und ich kann einfach nur jedem ans Herz legen, sich unbedingt einmal das Stadion anzusehen, ein Derby anzusehen. Solange man noch die Möglichkeit hat, sollte das auf jeden Fall auf jeden fußballaffinen Menschen auf der Bucketlist ganz, ganz oben stehen.
Okay. Ja, danke Björn. Also ich denke auch, der Aufruf von Björn war auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir wissen nicht, wie lange das San Siro noch steht. Gibt es verschiedenste Pläne. Das ist aber ein eigenes Thema, also ja, das muss man einfach mal miterlebt haben. Ich war mittlerweile auch schon gefühlt das 10. Mal beim Derby dabei, dieses Mal leider nicht. Und das ist wirklich phasenweise, wie wenn das Dach vom Stadion wegfliegt. Das ist so echt krank. Ich glaube, Sascha, du hast das wahrscheinlich auch selbst durch den Fernseher also bekommt man das mit.
Bei der Zone hast du selber schon gemerkt, was da abging. Es war so laut. Das hast du schon durchs Fernsehen mitbekommen, wie geil die Stimmung da war. Definitiv.
Ja, wir haben es auch in unserer Instagram-Story dann die Videos ein bisschen hochgeladen, die uns der Björn geschickt hat und auch andere Follower von uns waren mit dem Stadion und das war jetzt Eriksen, der sich nach dem Spiel zu Wort gemeldet hat oder auch Ashley Young, die gesagt haben, sowas haben sie in England noch nie erlebt. Also alleine, wie sie mit dem Bus zum Stadion gekommen sind und da die Fans mit den Fäusten gegen den Bus hauen und sie motivieren und pushen wollen, also das ist alles wie... Ja, wie in Südamerika, also und dann dieses mächtige Stadion, die Kathedrale und dann solche Choreografien monatelang vorbereitet und dann die Stimmung. Ja, es ist phänomenal, muss man wirklich sagen. Also sehr, sehr cool und danke der Björn auf jeden Fall für die Einblicke. Dann würde ich sagen, mein lieber Kollege, wir widmen uns jetzt ein bisschen zu dem Spielgeschehen zu und also, da machen wir da mal ein bisschen rein. Also, nach einem hochdramatischen Derby geht dann Inter als großer Sieger vom Feld. Ja, lange Zeit sah es ja danach eigentlich gar nicht aus. Ja, ängstlich wirkende Interisti wurden da in Halbzeit 1 phasenweise von Milan an die Wand gespielt. Frühes Pressing, Herz, Leidenschaft, ja, das waren da die Attribute, die Milan da in der ersten Halbzeit gezeigt hat und waren dann verdient mit 2-0 in Führung. Und Inter quasi klinisch tot. Doch dann kam der Defibrillator, würde ich ihn nennen. Ja, der Defibrillator von Inter Mailand hat den klinisch toten Patienten im Namen von Marcelo Brozovic zum Leben erweckt und somit gelang es Inter tatsächlich ein 0-2 mit den mächtigen Fans natürlich im Rücken dann in ein 4-2 zu drehen. Es war ja ein Heimderby für Inter, ja. Lieber Sascha, lass uns da mal ein bisschen deine Fachkenntnisse spüren, deine Meinung, ein bisschen so das Ganze splitten ein bisschen. Machen wir mal vielleicht erste Halbzeit, was war da gut von Inter oder von Milan, was war schlecht und dann die zweite Halbzeit, schieß einfach mal frei los, was du da so im Köcher hast.
Was ich relativ auffällig fand, war, dass dieses 4-2-3-1, was Pioli aufgestellt hatte, wirklich überragend gefruchtet hat. Ne? Also ich denke mal so, die absolute Schlüsselposition hat dabei Calhanoglu gespielt, weil er halt in der ersten Halbzeit dafür gesorgt hat, dass Brozovic gar nicht ins Spiel kam. Noch dazu hatte man ständig das Gefühl, dass Milan das Mittelfeld für sich eingenommen hatte, ständig Überzahlsituationen kreieren konnte, vor allem zwischen den Linien, Ja, weil Inter hat ja meistens früh angepresst vorne, die Innenverteidiger gepresst und ja, die Mailänder haben es, also Rossoneri haben es dann gut gelöst, indem sie dem Pressing ausgewichen sind und dann die drei Mittelfeldspieler, die zwischen den Linien standen, im Srebic, Castillejo und Calhanoglu, in Szene setzen konnten und ja, Inter hat dagegen kein Mittel gefunden. Ne? Also das war ein Riesenproblem bei denen und ja, das war einfach überragend gemacht. Also das war jetzt das, was mir in der ersten Halbzeit besonders aufgefallen ist, dass Pioli da taktisch sehr, sehr gut rangegangen ist, aber ne, das habe ich mir halt auch schon gedacht, dass das Tempo, was Milan in der ersten Halbzeit gegangen ist, einfach zu hoch war. Du hast halt gemerkt, so in der zweiten Halbzeit, dass da einige Spieler schon am Pumpen waren und gerade dieses Tor von deinem personifizierten oder deklarierten Defibrillator Brozovic konnte ja nur entstehen, weil Calhanoglu nicht mehr die Luft hatte, mit nach hinten zu gehen und Brozovic weiterhin zu decken. Du hast richtig gesehen, wie der am Pumpen war. Er hatte keine Luft mehr für diesen Weg von Brozovic mitzugehen. Da lässt du den Kerl einmal aus den Augen und zack, klingelt es schon. Ne? Also ich denke mal, das war schon so ein Anzeichen dafür, dass Milan in der ersten Halbzeit extrem hohes Tempo gegangen ist. In der zweiten Halbzeit konnten sie es dann nicht mehr halten. Und was ich auch sehr, sehr auffällig fand, dass Conte taktisch ein bisschen rumgeschraubt hatte. Ne? Er hat erkannt, dass zwischen den Linien zu viel Platz war. Deswegen hat er die Fünferkette etwas höher gestellt, damit die Räume zwischen den Linien viel enger sind. Rebic konnte in der ersten Halbzeit sich oft drehen, 1-gegen-1 gehen. In der zweiten Halbzeit hat sich das dann geändert. Und was auch ein entscheidender Schachzug war, Alexis Sanchez ein bisschen weiter zurückzuziehen bei gegnerischem Ballbesitz, hat er Sanchez ins Mittelfeld gezogen, sodass Inter teilweise 6 Mittelfeldspieler hatte. Kessié und Bennacer waren häufig in Unterzahlsituationen im Zentrum, haben es nicht mehr bekommen, das Spiel richtig aufzudrehen. Und ja, daher kann man halt sagen, dass Milan in der ersten Halbzeit das Mittelfeld regiert hat, Inter halt in der zweiten. Und ja, ich denke auch entscheidend war dann auch die Mentalität, weil 2 Gegentore in 3 Minuten zu bekommen, Alter, das ist schlimmer wie jede Ohrfeige, die du bekommen kannst. Und das fast aus heiterem Himmel, ne? Ja, ja. Ich denke mal, dass die Mentalität auch eine Rolle gespielt hat. Das hat ja auch Ibra angedeutet, dass Milan ab da tot war. Pressing stand nicht mehr, hat gar nicht mehr stattgefunden vorne. Und du hast richtig gemerkt, dass diese Mannschaft einfach noch zu grün ist und sich davon nicht mehr befreien konnte. Und ich denke, es hat auch nicht nur was mit Mentalität zu tun, sondern auch mit Qualität. Ja, wenn du dir die ganzen Gegentore mal anschaust, ne, war eigentlich bei jedem Tor irgendjemand schuld oder hat gepennt. Ne? Also beim ersten Gegentor von Brozovic, Calhanoglu kommt nicht mit nach hinten, deswegen ist er frei. Beim zweiten Gegentor von Sanchez steht Conti scheiße, sodass es abseits aufhebt und ist nicht mit aufgerückt, wie die ganzen anderen Innenverteidiger und Verteidiger der Viererkette.
Ja, hat nur die Hand gehoben. Hat rumgewunken, 10 Sekunden Hand gehoben, anstelle, dass er dann wieder in die Position kommt.
So, dann beim dritten Gegentor, Alter, täusche ich mich oder hat De Frey im Hinspiel genau dasselbe Tor gemacht gegen Romagnoli?
Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Ich habe mich auch, gedacht, ich habe Déjà-vu. Klar war es von De Frey richtig stark gemacht, es war auch definitiv schwer zu verteidigen, hat schon schlechtere Tore gegeben, aber trotzdem hat mich tatsächlich vollkommen, wie wenn du das reinkopierst vom Vorjahr.
Ja.
Also das war echt nur, dass es auf der anderen Seite vom Spielfeld damals war. Ich will mir das nicht festlegen, aber ja, es war, glaube ich, komplett ident oder fast zumindest.
Und beim letzten Tor, okay, wir haben am Schluss natürlich alles nach vorne geworfen, muss man dabei sagen, aber wie Kjær sich da von Lukaku abkochen lässt, er hat ihm nur einen Mini-Schubser gegeben und Kjær lässt sich als international erfahrener Verteidiger dadurch einfach abkochen, geht halt nicht. Also kannst du eigentlich nicht bringen, so. Das war zu einfach für Lukaku in der Situation.
Ja, klar, das könntest du jetzt bei den 2 Toren von Inter auch sagen, sind auch eigentlich durch individuelle Fehler entstanden. Tore entstehen halt oft durch Fehler. Bei Inter war es halt beim ersten Tor, Godin, der sich da von Ibrahimovic da überflügeln lässt, der springt ja 2 Stockwerke höher Und dann sieht Bardelli natürlich auch gar nicht gut aus beim Tor. Und beim zweiten Tor war es für mich ein Wahnsinn, was da Skriniar aufführt. Also
ja, wirklich da herum. Aber auch der Tormann. Der Tormann, also ich fand Ibras Tor war haltbar. Also, oder?
Ja, es waren nur 2-3 Meter Abstand. Ich habe auch zu Beginn gedacht, den kannst du halten, aber er muss halt spekulieren. Geht er jetzt aufs Kurze oder geht aufs Lange? Ich wäre als Tormann wahrscheinlich auch aufs Kurze gegangen. Dann rechnet er mit dem Kurzen, da kommt dann doch zentral. Also, ja, war wahrscheinlich haltbar, aber für mich da der Hauptfehler trotzdem bei Skriniar. Der ist komplett am Mann und 2 Sekunden später steht Ibrahimovic 5 Meter blank vor der Hütte alleine und Skriniar hat komplett die Orientierung verloren. Also, der hat auch in der ersten Halbzeit mächtig im Aufbauspiel zweimal extrem gepatzt, halb hoch die Bälle in die Mitte geschlagen, direkt in die Füße vor einem Milan-Spieler. Also Skriniar hat eine Zeit lang gebraucht, bis er da im Derby-Modus war. Also wie gesagt, es waren auf beiden Seiten trotzdem die Fehler da, weil es ist halt, wenn das so prickelnd ist, wenn die Stimmung so massiv ist, wenn es so aufgeheizt ist, das ist halt für viele Spieler doch noch ein bisschen zu viel. Und du hast es angesprochen, glaube auch die Erfahrung hat da auch eine Rolle gespielt. Trotzdem auch Milan hat halt deutlich jüngeren Kader und dann die 2 Knockout-Schläge ins Gesicht haben dann Milan halt komplett gebrochen. Also das mal auf jeden Fall.
Aber einfach die
richtig ist der Mannschaft,
ne? Hast du halt einfach gemerkt, ne? Die sind
älter. Ja. Genau. Absolut. Ich habe zwar vor dem Spiel eine Statistik gelesen, dass Ibrahimovic alleine mehr Titel gewonnen hat als der Kader von Inter. Okay. Aber ein Spieler alleine hebt halt das grundsätzliche Erfahrungsniveau noch nicht so krass an. Er macht zwar jeden Spieler besser und Ibra war auch für mich der überragende Mann bei Milan. Aber trotzdem, da fehlen halt noch 2-3 Leute in einem ähnlichen Erfahrungslevel und Kier hat zwar Erfahrung, aber dem fehlt halt die Qualität.
Absolut. Ja. Wie hast du eigentlich Piolis Leistung gesehen? Weil ich fand Pioli, also man hat ja schon gesehen, direkt in der zweiten Halbzeit, dass Inter umgestellt hat, dass Kessié und Bennacer im Zentrum immer wieder ihre Probleme hatten und er hat eigentlich sehr spät reagiert, Pioli, um da irgendwie entgegenzusetzen. Er hat ja erst in der 80. ausgewechselt und etwas umgestellt, dadurch, dass Milan dann auch nochmal Chancen kreieren konnte und Druck aufbauen konnte, aber ich weiß nicht, mein Gefühl nach hätte er es schon ein bisschen früher machen können und hätte sich da taktisch irgendwas anderes einfallen lassen. Ich bin selber kein Serie A Trainer und ich kann jetzt auch nicht sagen, was er hätte machen müssen, aber er hat halt gesehen, im Zentrum waren wir ständig in Unterzahl und da gibt's Trainer wie Nagelsmann, die stellen in einem Spiel, sobald die sehen, es funktioniert nicht, dann wechseln die so ein oder stellen so um, dass sie wieder Überzahl bekommen. Und Pioli hat einfach nichts gemacht in der Situation und ja, keine Ahnung, schwierig. Ja. Ich finde es schwierig zu beurteilen. Ne?
Ja, ist schwierig. Ich finde es jetzt auch schwierig, denn dasselbe kann man konnte in Halbzeit 1
vorwerfen. Ja, der war auch sehr resigniert,
Er
stand sehr
resigniert. Ja, stand er da und Kopf am Boden, so wie man er schon aufgegeben hätte. Also das war auch ein bisschen komisch. Ich muss sagen, Halbzeit 1 hat Pioli für mich konnte eigentlich Schachmatt gesetzt. Ich habe zu dir vor dem Spiel gesagt, Milan hat immer Probleme gegen Mannschaften, die 3-5-2 spielen. Ja. Da habe ich gesagt, 4-4-2 ist einfach nicht optimal. Und ich habe gesagt, es gibt eigentlich nur die einzige Chance, indem das einen Hängenden spielen lassen und dass der dann Brozovic aus dem Spiel nimmt. Und das hat dann Pioli scheinbar erhört oder hat dann das umgesetzt. Das hat gut funktioniert, aber als dann eben, wie du angesprochen hast, Inter dann in der Halbzeit zumindest reagiert hat und Sanchez ein bisschen tiefer spielen hat lassen, dann waren sie wieder in Überzahl und da hat dann Pioli wieder nicht darauf reagiert und das Spiel ist dann eigentlich im Mittelfeld dann entschieden worden. Also von dem her hat er mir dann in der zweiten Halbzeit viel zu spät reagiert und in dem Fall hatten beide Trainer so ihre positiven Phasen und ihre negativen gemeinsam gepaart in einem Spiel. Es waren eigentlich 2 Derbys in einem Spiel von beiden Trainern.
Aber Inter ist echt eiskalt. Also Inter hat das Spiel im Stil einer Top-Mannschaft gewonnen. Die haben einfach ihre Chancen genutzt, kannst du sagen. Und das ist ja schon so ein Problem von Milan, dass sie einfach nicht clinical genug vor dem Tor sind, wie der Engländer sagen würde. Ne?
Absolut. Ja, Inter hat dann die Chancen, die sie gehabt haben. Ich glaube, wie es 3-2 gestanden ist, da hat Inter in der zweiten Halbzeit 3-mal aufs Tor geschossen. Das musst du mal machen. Also das ist einfach eine Klasse, die du dir auch erarbeiten musst. Also ja.
Absolut.
Ja. Also gut. Willst du einzelne Personalien noch ansprechen? Wer hat jetzt bei Inter auffallend vielleicht ein Name extrem gut gefallen? Vielleicht auf Milans Seite, wer war gut, wer ist da jetzt explizit schlecht aufgefallen?
Ich muss halt sagen,
gibt's da irgendwas?
Da ich das schon mit so einem analytischen Auge gesehen habe, ist mir Alexis Sanchez sehr positiv aufgefallen in der zweiten Halbzeit, weil er für mich halt den Unterschied gemacht hat in dem Moment mit seinem Positionsspiel und auch, dass er das Tor vorbereitet hat. Das war einfach ein sehr starker Laufweg von ihm. also so in den Raum zu starten, war überaus stark und auch so uneigennützig, dass er den Ball so schön zurückgelegt hat für Vicino. Daher ist er mir sehr gut, sehr positiv aufgefallen, auch wenn er dann früh ausgewechselt wurde. Wenn ich konnte gewesen wäre, hätte ich noch ein bisschen auf den Platz gelassen. Aber klar, er wollte Eriksen bringen, ist okay. Eriksen hat einen geilen Freistoß geschossen, aber ich fand Alexis Sanchez sehr interessant in der Position. Brozovic, brauchen wir nicht drum zu reden. Und bei Barella fand ich einfach der Kontrast ziemlich krass. In der ersten Halbzeit war der Typ unterirdisch und in der zweiten Halbzeit war der bärenstark, Alter, was der da abgeräumt hat. Und ja.
Ja, für mich war auch Barella sinnbildlich für die Wende von Inter. Also ich habe vor allem auch mir persönlich Barella rausgenommen, weil er einfach dann in der zweiten Halbzeit den Schalter umgelegt hat und dann war es einfach nur Leidenschaft, Grinta und er hat alles verkörpert, was Inter dann zum Sieg verholfen hat. Also Barella hat es dann im Endeffekt zum Ende des Spiels auch die meisten Dribblings abgeschlossen. Er war der meistgefaulteste Spieler und hat dann auch die meisten Duelle gewonnen und das noch zu drehen nach so einer Leistung in der ersten Halbzeit. Also für mich war Barella, klar, man würde es andere vielleicht nennen, aber für mich war das einfach derjenige, der das, den Sieg einfach verkörpert hat. Darum war es für mich Barella bei Inter.
Bei Milan? Ja, ich denke mal, Zlatan ist Pflicht. Rebic fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Der hat viel Dampf gemacht. Ich fand Castillejo auch gar nicht schlecht in der ersten Halbzeit. Hat mir auch sehr gut gefallen. Çalhanoğlu war solide, ein paar Mal ein bisschen zu überhastet gewesen. Auch schade, dass sein Fernschuss da nicht reingegangen ist. War schon ein schönes Ding. Und wie gesagt, er hat Brozovic wirklich in der ersten Halbzeit gut auf, also aus dem Spiel genommen. Was ich interessant gefunden hätte, wäre, wenn Pioli sieht, dass ein Hakan am Pumpen ist und es nicht mehr schafft, Brozovic nach hinten zu begleiten, hätte ich gerne mal Paqueta auf der 10 gesehen. Ne? Weil
Ich glaube,
da hätte er besser zurecht gefunden als auf der 6. Ansonsten Bennacer, ja, aber Bennacer hat auch immer wieder so seine Aussetzer, gerade wenn als Inter angefangen hat zu pressen, hat er auch seine 1-2 Fehlpässe so gespielt, ne? Ist für sein junges Alter vollkommen okay. Ja, aber wenn ich mich festlegen müsste, Rebic und Zlatan, ja, die beiden.
Ja, kann ich zustimmen. Ne? Vor allem Zlatan, also es war.
Brauchen wir nichts zu sagen, ne?
Was willst du zu Zlatan sagen? Ja, erstes Derby, es kommt drauf ran, Tor und Assist, das ohnehin. Auch vor dem Spiel schon hochgejubelt worden, auch von seinem Konkurrenten von Lukaku. Er gesagt, er hat so einfach abartig gern mit Ibra bei Manchester zusammengespielt, er hat ihm unglaublich weitergeholfen. Er ist einfach ein Champion, hat er gesagt.
Wenn du das ansprichst, Lukaku habe ich total vercheckt. Alter, Lukaku war bärenstark. Der war bärenstark, was der sich aufgerieben hat. Ey, wie er da mit Ball Romagnoli weggerannt ist. Und das ist echt, der Typ hat sich...
Ja, wie eine Ein-Mann-Büffel hat er tatsächlich.
Alter. Junge, also Lukaku hat sich toll entwickelt bei Inter. Wirklich toll entwickelt. Überragend.
Ja. Mega. Du merkst einfach, dass er sich pudelwohl fühlt unter Conte und das ist ja wie Tag und Nacht, wenn man das mit Manchester United vergleicht, wo er teilweise rumgelaufen ist, wie eine Leiche und jetzt sowas, so ein Wandel, also echt Wahnsinn, was Lukaku für ein geiler Stürmer ist, also muss man wirklich sagen. Also ich würde sagen, wir haben eh schon ziemlich viel gelabert, negativ zu erwähnen, war eh vielleicht, eben für mich war es eben vielleicht ein Skriniar in der Anfangsphase, der mir nicht gut gefallen hat und auch beim Tor nicht gut ausgesehen hat und bei Milan war es vielleicht Conti und Kjær, die da gröbere Probleme jetzt hatten, wo es jetzt auffallen war, dass sie Probleme hatten.
Ja, doch, aber, würde ich mich dir eigentlich anschließen wollen, sehe ich genauso.
Gut, da wir beide jetzt schon wieder ziemlich viel gelabert haben, kommt natürlich auch noch das Interlager wieder im Namen von Björn Hauer zu Wort. Und zwar haben wir natürlich den Björn auch gefragt, wie er das Ganze gesehen hat. Und zwar geht's jetzt gleich los, lieber Björn.
Ja, was soll man zum gestrigen Spiel sagen? Wie man vielleicht an meiner Stimme erkennen kann, war es für mich ein sehr, sehr emotionales Spiel. Der Inter hat es einfach an allen Ecken und Enden gefehlt, da hat es an Kreativität gefehlt, da war der Wille nicht da, da hat es an Kampfgeist gefehlt. Das war einfach alles andere als guter Fußball, Ich meine, es war gar richtig, richtig schlechter Fußball in der ersten Halbzeit. Während AC Milan richtig, richtig stark in das Spiel gestartet ist, extrem bissig war, sehr, sehr schnell angepresst hat. Und AC Milan ist einfach mehr als zu Recht mit 0-2 in die Halbzeit gegangen. Die große Frage ist natürlich, was hat Conte der Mannschaft gesagt in der Halbzeit? Mit was hat er ihnen gedroht? Dass jeder einzelne Spieler quasi mit den gänzlich anderen Auftreten zur zweiten Halbzeit am Platz war. Was natürlich hinter die Karten gespielt hat, war der schnelle Anschlusstreffer und der noch schnellere Ausgleichstreffer. Da hat AC Milan irgendwie ein bisschen paralysiert gewirkt und Inter hat anscheinend hat das einfach perfekt ausgenutzt. Die haben dann die Klasse gezeigt und haben einfach den taumelnden Gegner dann quasi wirklich K.O. geschlagen. Und ja, Schatten und Licht aus Inters Sicht die Partie. Erste Halbzeit, mir gänzlich unerklärlich, wie man so auftreten kann, wie man so ein Spiel starten kann, vor allem wenn es um die Tabellenführung geht. Aber andererseits wieder eine unglaubliche Kampf- und moralische Leistung von Inter, dass man so ein Spiel so dreht. Und somit sind wir mit, ja, bleiben wir in der Tabellenspitze oder sagen Hallo von der Tabellenspitze und hoffen, dass wir da länger bleiben. Somit gebe ich zurück an euch und Baba.
Baba, lieber Björn, und guter Heimflug nach Wien, nach dem Sturmtief Sabine, glaube ich, ist er gerade über Deutschland und Österreich gezogen. Hatte ja ein bisschen Flugverspätung und jetzt ist er dann nach Hause gekommen. Ich würde sagen, lieber Sascha, wir könnten das Ganze doch mit den Worten von Björn, der das wieder professionell analysiert hat, doch abschließen, ja, oder?
Definitiv. Aber ich finde, dieses Derby hat auch noch einen kleinen Applaus verdient. Wir sind gute Verlierer, würde ich sagen. Ja, und es war absolut. Eine mega Partie, mega Derby. Und da kann man nur Beifall klatschen. Das war absolute Werbung für die Serie A. Definitiv. Ja. Da muss man auch ein guter Verlierer sein und das einfach anerkennend zugeben, würde ich sagen. Ne?
Gut, dann dürfen unsere lieben Freunde, Follower und Zuhörer die Synapsen wieder durchlüften, denn wir starten in die Pause und hören uns gleich wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Damit ich mich nicht nochmal verplapper, mach es ein bisschen langsamer. Und wir kommen jetzt ja zu einer weiteren Partie, die sehr spektakulär war. Nicht nur wegen dem Ausgang, dem überraschenden Ausgang kann man sagen, René. Hellas Verona schlägt zu Hause im heimischen Stadion Juventus Turin mit 2-1 durch die Tore von Borini und Pazzini, der altehrwürdige Giampaolo Pazzini, nachdem Ronaldo die Gäste in Führung gebracht hat. Und ja, ich denke mal, das war die dickste Überraschung an diesem Spieltag, oder wie siehst du es?
Ja, absolut. Also, man, Hellas ist zwar jetzt bekannt als der Riesentöter, oder was heißt Riesentöter, aber jetzt innerhalb von einer Woche non-entschieden auswärts. auswärts im San Siro 0-0 gegen Milan, dann gegen Lazio unentschieden gespielt und jetzt Juve noch weggehauen. Und dann mit, ja, unfassbar, ich traue es mir eigentlich gar nicht sagen, aber Hellas Verona hat ein Jahresgehalt, der gesamte Kader von 10 Millionen Euro und Ronaldo alleine verdient 31 Millionen. Also, ja, da kann man sich schon ein bisschen die Unterschiede, die finanziellen, dann vorstellen. Also es war schon krass, aber ich habe mir erwartet, dass es hart wird, denn Hellas Verona ist heuer einfach wirklich ein kompakt, kollektiv starkes Team. Und ja, die haben eben schon den einen oder anderen zum Stolpern definitiv gebracht.
Definitiv. Und man muss auch zugeben, der Sieg war nicht unverdient für Hellas. Also es war nicht so, dass Juve die ganze Zeit das Spiel gemacht hat. Wenn man sich gerade mal die ersten 35 Minuten anschaut, war Hellas klar das bessere Team. Also viel spielstärker wie der italienische Rekordmeister. Und Sarri hat ja so ein bisschen die Kerbe geschlagen, dass das so ein bisschen an der Mentalität hängt, weil man gerade auswärts immer wieder mal stolpert. Ne? Und der hat sich ja besonders über das erste Tor aufgeregt. Da meinte er wortwörtlich, das erste Tor war unerklärlich. Wenn wir wollen, dass Juventus Spiele gewinnt, können wir nicht weiterhin Fehler machen, die durch eine arrogante Haltung verursacht werden. Was sagst du dazu?
Ja, war doch ein schöner Assist von Pjanic, finde ich. Das war, wollte mal in der Scoring-Wertung wieder ein bisschen aufholen, der liebe Miralem. War wirklich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, für die Mentalität ist er da auch ein bisschen der Trainer mitverantwortlich. Da muss er die Grinta halt ein bisschen implementieren bei seinen Spielern. Also ich will ihm da auch nicht ganz rausnehmen. Denn mittlerweile hat er auch genug Monate und Spiele Zeit und ich will ja nicht unfair sein, aber vom Saripol sehe ich momentan wieder überhaupt nichts. Ja. Und ja, schon langsam tickt die Uhr auch wieder ein bisschen. Es fangen ja jetzt schon wieder die ersten Gerüchte an. La Repubblica berichtet ja mittlerweile, dass Allegri ja immer noch Vertrag hat bei Juventus. Da gibt es Gerüchte jetzt, dass man ihn ja vielleicht wieder austauschen könnte und bis Saisonende installieren könnte. Es sind natürlich noch sehr, sehr wild. Sehr, sehr wilde Gerüchte, aber ja, lass mal Juve die nächsten zwei, drei Spiele auch nicht gewinnen, dann schauen wir mal, wie laut das der Aufschrei dann wieder nach Allegri wird.
Ja.
Denn Allegri hat zwar nicht schön gespielt, aber wenn man das vergleicht mit dem Vorjahr, da will ich ja jetzt Inter oder Lazio gegenüber absolut nicht unfair sein, aber Juve ist ja, es gibt deswegen ja noch ein Meisterschaftsrennen, nicht deswegen, weil die jetzt so abartig krass sind oder jedes Spiel gewinnen. Ja, Inter hat jetzt auch schon 6 unentschieden oder so oder eine Niederlage. Aber Juve hat eigentlich einfach im Vorjahr 10 Punkte mehr. Und mit 10 Punkten mehr, dann wäre der Meistertitel auch schon wieder erledigt. Also das kann man zwar Allegri sagen, die Spiele waren nicht schön, aber sie waren sehr erfolgreich.
Hat Allegri sich taktisch wesentlich flexibler gezeigt als Sarri, weil Sarri hat gesehen, es läuft einfach nicht. Und es dann immer nur auf die Mentalität zu schieben, ist halt auch schwach. Ne? Dann könnte man halt als Trainer auch mal taktisch umstellen, aber der hält halt auch sehr starr an seiner Formation fest und versucht da auch den Schuh durchzudrücken. So, ne? Ich meine, klar, personell müsste es eigentlich auch immer klappen, aber ja, in dem Fall, ne, Verona hat ein 3-4-2-1 gespielt und hat dadurch halt auch im Mittelfeld ständig Überzahl gehabt und Juve kommt dann mit 4 Mittelfeldspielern. Ist auch schwierig für diese Mittelfeldspieler, denn die müssen dann alle richtig krass sein. Ich meine, Juves Problemstelle ist ja sozusagen das Mittelfeld. Und das hat man dann in dem Spiel auch wieder gemerkt, dass wenn die dann krass im Unterzahl sind, dann läuft es halt nicht. Und da hätte einfach Sarri auch als Trainer einen Impuls von außen setzen müssen, was er versäumt hat. Ne?
Ja, absolut. Und auf das Ganze habe ich natürlich auch René Fandner vom Juventus Club DOC angesprochen, was er da zum Spiel sagt. Und er hat uns da eine ganz interessante und längere Audio hinterlassen und da hören wir natürlich auch aus dem Juventus-Lager jetzt René Fandner.
Ja, hallo, servus Jungs, einen wunderschönen Montag. Wie kann man als Juve-Fan nicht gut drauf sein nach so einem Wochenende? Inter Lazio gewonnen, Juve verloren. Zum Spiel selbst kann man ja eigentlich gar nichts sagen, weil das macht eigentlich sprachlos. Was man da gesehen hat teilweise. War natürlich auch Pech dabei mit den Stangenschüssen, aber So grundsätzlich war das eine absolute Katastrophe, die Vorstellung. Wenn man auch jetzt bei allem Respekt für Hellas, die wirklich eine starke Saison spielen, die sind Aufsteiger, die haben drei Tage davor 90 Minuten in Rom gegen Lazio gekämpft und sind gelaufen bis zum Umfallen. Und trotzdem schaffen sie es uns, 90 Minuten zu pressen. Und wir finden kein Rezept. Das einzige Rezept war eigentlich, dass wir den Ball auf Ronaldo vorhauen und schauen, was er damit macht. Oder der Douglas rennt selber, der Costa rennt selber mit dem Ball durch Zickzack und versucht abzuschließen. Das waren die einzigen Rezepte. Das Mittelfeld ist einfach eine Katastrophe. Und das zeigen auch die Statistiken. Wir haben, glaube ich, nur 8 Tore von Mittelfeldspielern. Während in Europa ja Liverpool und City zusammen über 40 haben und Bayern 35, ne, Tore nur von Mittelfeldspielern, da sieht man schon einen Qualitätsunterschied und das merkt man dann halt auch, weil ein Mittelfeldspieler ist das Bindeglied, der muss das Spiel aufbauen, der muss ja Bälle nach vorne bringen, sich von hinten holen und so weiter, brauche ich nicht erklären, wenn du kein gutes Mittelfeld hast und Pjanic ist definitiv nicht mehr auf diesem Niveau, auf dem wir ihn brauchen. Rabiot hat sowieso noch nicht Fuß gefasst in Turin und wenn ein Bentancur dann auch noch einen schlechten Tag hat, dann wird es natürlich ganz schwer auch gegen solche Gegner, die du schlagen musst. Hellas hat es aber dann im Endeffekt ja gut gemacht, ihre Chancen eiskalt genutzt und hatten ja auch schon in der ersten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit. Die haben das Maximum rausgeholt, würde ich sagen. Unterm Strich sind wir immer noch ganz oben. Inter Lazio spielt jetzt dann gegeneinander. Das Restprogramm, die letzten Runden von Inter sind auch kein Bämmer. Also wir haben eh noch alles auf unserer Seite, aber langsam aber sicher muss da mehr kommen. Weil das, was wir da fußballerisch gesehen haben am Wochenende, wieder war Müll. Ich würde es jetzt mal Müll nennen. Ja. Also das Mailänder Derby war spielerisch und von der Geschwindigkeit her eine Klasse stärker, nicht zwei Klassen stärker als wie das Juve-Match, und das muss einem ja zu denken geben, ja. Dass man da im Winter im Mittelfeld nicht nachgelegt hat und an diesen ja ablösefreien Spielern festhält, ist mal ein Rätsel, aber gut, vielleicht ist es auch wegen einem Financial Fairplay, vielleicht muss es sein, und wie auch immer. Wenn man im Sommer darüber nachdenkt, dann wird es ein bisschen spät sein, weil dann ist die Saison vorbei. Jetzt können wir nur schauen, dass wir die Saison wieder rüberbringen. Wir haben immer noch die nächsten drei Runden Gegner, die man schlagen muss, sage ich. Unter der Woche kommt Milan, also kommen wir nach Mailand. Und das wird auch eine interessante Partie. Aber momentan, also ich kann mir nicht helfen. Das ist wie Tag und Nacht. Einmal die, einmal so, einmal so. Jede Woche ist es anders. Manchmal hat man das Gefühl, wir sind ein Champions-League-Anwärter. Und eine Woche später hast du wieder das Gefühl, wir dürften irgendwann unter den ersten 5 stehen. Also momentan ist es ein bisschen schwierig als Juve-Fan. Wobei man das sagen muss, es ist auch noch alles ein Luxusproblem, weil wir sind immer noch vorne dabei und überall dabei und eigentlich noch. Von dem her, ach gut, lassen wir es jetzt mal und schauen, ob es nächste Woche besser wird. Weil wenn wir nächste Woche wieder auf Platz 1 stehen, dann reden die Juve-Fans eh wieder alle von Titel, was wir nicht alles holen und so weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß, Jungs. Ciao, Baba.
Danke, René Fantner, für deine ehrlichen und ja, coolen Worte wie jede Woche, ja. Eigentlich. Also wieder mega. Er hat es da staubtrocken auf seine wienerische Art analysiert. Es war einfach scheiße, glaube ich, hat er gesagt, Müll. Waren die Worte, oder? Müll war es, ja, genau. Müll war es, ja. Hat es schonungslos analysiert und ich denke, so war es dann auch. Juve ist nur durch die individuelle Klasse, eben wie er es angesprochen hat, dann eigentlich nur zu Abschlusssituationen gekommen und im Kollektiv war das eigentlich gar nichts. Und eben die Kreativität, wie wir beide das schon angesprochen haben, das hat Juve gefehlt und wir hätten es auch begrüßt, wenn sie einen Rakitic geholt hätten oder vielleicht auch einen Paqueta, der ihnen im Zentrum vielleicht weitergeholfen hätte. Da fehlt Juve einfach die Kreativität und das haben sie nicht behoben. Es sieht immer noch sehr, sehr gut aus für Juve. Ja, sie haben das leichtere Restprogramm, aber irgendwann müssen sie auch mal anfangen, jetzt wegzumarschieren. Ja, denn die Konkurrenz schläft nicht. Lazio hat keine Dreifachbelastung, wie es Juve und Inter hat. Ja, die spielen nur noch in der Meisterschaft. Schauen wir mal, wird richtig spannend. Also ich denke, so geil oder so spannend war die Serie A noch nie und auf das können wir sich alle freuen.
Und das war eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Spiel, denn Parma hat zu Hause gegen Lazio 1-0 verloren. Ne, die Mann von Trainer Simone Inzaghi haben da wirklich einen, ja, man kann es eigentlich schon Arbeitssieg bezeichnen. Das war jetzt auch keine berühmte Leistung, aber ne, man sieht, die Siegermentalität ist im Scudetto-Rennen sehr, sehr wichtig. Juve hat sie jetzt nicht gezeigt gegen Verona. Daher Inter nun mit Juve punktgleich, aber Inter ist Erster, ne? Und Lazio ist mit nur einem Punkt hinter den beiden. Und spätestens nach diesem Sieg absolut im Scudetto-Rennen angekommen, oder?
Ja, absolut. Ja. Lazio war dieses Mal auch für mich beeindruckend, weil ja, da wird auch gesagt, ja, die Breite fehlt bei Lazio ein bisschen. Dieses Mal haben sie zum Beispiel die Außen komplett ausgetauscht. Und es haben jetzt Joni und Marusic für Lulic und Lazzari gespielt von Beginn an und haben ihre Sache auch gut gemacht. Also klar ist vielleicht eine Nuance, vielleicht ein Abfall, aber auch mir hat auch der Joni gut gefallen über die linke Seite.
Super,
auch
Spiel gemacht.
Eine Menge Dampf gemacht.
Der war stark, der hat mir auch gut gefallen. Der hat richtig Dampf gemacht, Alter. Und gute Flanken auch geschlagen.
Ne? Ja, voll. Und dann trifft halt mal Immobile nicht, das kennen wir, das passiert zwar sehr, sehr selten, wenn Immobile nicht trifft, aber dann trifft er Caicedo wieder. Und wenn Caicedo müde ist, dann kommt halt ein Correa rein. Und von dem her muss ich dann schon sagen, da ist also der Kader, boah, Digga, also...
Zwei haben noch gefehlt.
Das Momentum...
Radu...
Das Momentum
Radu auch. Radu und SMS haben auch gefehlt. Also vier Stammspieler haben gefehlt. Erzähl weiter.
Ja.
Nur so zum
Anfang. Ja. Aber ich, wie gesagt, aber das... Der Kader ist für mich kein Argument, das aktuell greifbar ist. Und das ohne der Doppel- bzw. Dreifachbelastung könnte noch der entscheidende Faktor für Lazio werden. Jetzt spielen sie dann nächste Woche zu Hause gegen Inter. Inter unter der Woche nochmal ein Cup-Match. Vielleicht Inter da ein bisschen müde. Wow, also das wäre ein mega Ausrufezeichen, wenn Lazio da Inter vielleicht besiegen könnte. Also gar nicht auszumalen, was das mit einer Mannschaft wie Lazio machen würde. Also, wow, ich bin ja ohnehin mega, mega, mega Simone Inzaghi-Fan und halt so krass viel von dem in den letzten Jahren schon. Und das wäre der Ritterschlag, wenn der das tatsächlich schafft, mit Lazio Meister zu werden. Also, ich glaube, da weiß ich, was da in Rom los ist. Also, das wäre schon abartig. Und ja, sie sind wirklich stark und sie sind mitten im Meisterschaftsrennen. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Momentan sieht es so aus, wie wenn Lazio da komplett auf einer Augenhöhe mit Inter und mit Juventus ist.
Und man kann auch sagen, der Sieg ging in Ordnung. Es war zwar ein Arbeitssieg, aber der letztendlich in Ordnung geht, da Lazio eine ordentliche erste Hälfte gespielt hat und im zweiten Durchgang einfach auch nicht viel zugelassen hat. Ne? Also das ist halt diese Führung über die Zeit zu bringen. Ne? Was Ibra jetzt zum Beispiel auch bei Milan kritisiert hat, dass sie nicht in der Lage sind, so eine Führung zu verwalten. Lazio hat es verwaltet bis zum Ende erfolgreich, 3 Punkte eingetütet und ist nun mit nur einem Punkt weniger auf Platz 3. Und ja, also das Scudetto-Rennen ist so spannend wie seit einer ganzen Dekade nicht mehr, glaube ich. Also ich kann mich nicht an eine Saison erinnern, wo es so eng war unter den ganzen...
Ja. Mit drei Mannschaften überhaupt nicht. Mit drei Mannschaften kann ich gar nicht erinnern, Alter. Wie lange ist das aus?
Kann ich mich gar nicht erinnern.
Also das ist echt abartig. Ja. Mega.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein kurzes Päuschen oder sollen wir noch ein Spielchen dranhängen?
Machen wir noch ein Päuschen und dann alles ziehen wir durch.
Liebe Tifosi, hört uns gleich wieder bei Calcio Serie A, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten, 2 Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Serie A, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit der nächsten Partie. Und ja, nach Juves Niederlage gegen Hellas Verona kommen wir zum nächsten Favoriten, sagen wir mal. Denn Neapel hat im heimischen San Paolo US Lecce empfangen. Und hat tatsächlich mit 2-3 gegen den Aufsteiger verloren, obwohl die Mann von Gattuso in den letzten Wochen ja eine absolut tolle Form bewiesen haben, René. Und dann kommt da Lecce im Stile einer Top-Mannschaft und gewinnt das Spiel 3-2. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, der nächste Riesentöter, ne? Wie Hellas Verona. Also letzte war ja schon 1-1 gegen Inter, 2-2 gegen Milan, 1-1 gegen Juve und jetzt 2-3 in San Paolo. Ja. Und wir haben es in unserer Transfermarktanalyse aber schon angesprochen, dass Lecce auch da einiges richtig gemacht hat, damit Barak geholt fürs Zentrum und dann Saponara, der jetzt wieder richtig aufblüht. Das ist ja eine mega Kombination, dieser Falco auch und der Lapadula. Was ist da jetzt los mit denen, Alter? Die spielen gerade so abartig geil Fußball. Also ich bin momentan im Lecce-Fan-Modus, muss ich fairerweise sagen.
Absolut. Also was die drei da vorne angerichtet haben, Alter. Also Lapadula, über den hat sich Gattuso sogar am Ende noch aufgeregt. Ne? Er hat gesagt, wir hatten heute ständig drei Verteidiger auf Gianluca Lapadula angesetzt und jedes Mal hielt er den Ball weiter im Ballbesitz, um Lecce dann aufrücken lassen zu können. Und ich denke mal, wenn du schon von einem Trainer, vom gegnerischen Trainer, wie heißt es, so ins Spiel gebracht wirst, ich glaube, dann hast du deine Sache ganz gut gemacht und es ist definitiv eine Ohrfeige für die ganze hintere Abwehrreihe, die einfach nicht diesen Lapadula in den Griff bekommen haben, ne?
Wie der sich aufgerieben hat, dieser Mini-Mittelstürmer. Das ist ja Wahnsinn. Was ist mit dem Lapadula jetzt los? Jetzt ist dem Typen endlich der Knoten geplatzt nach gefühlt vor 7-8 Jahren. Also ich freue mich so für den Typen. Also so sympathischer Spieler. Auch wie der mit seinem Körper da trotzdem die Bälle abschirmt und halten kann. Ich kenne das bislang eigentlich nur so von Lautaro Martinez, der ist auch nicht der Größte ist, aber trotzdem mit der kleinen, mit dem guten Schwerpunkt dann die Bälle so gut halten kann. Also hat die zwar die meisten Duelle des Spiels verloren, aber auch die meisten Spiele des Spiels Zweikämpfe gewonnen. Das zeigt mal, was der Typ da aufgeführt hat im Zentrum. Ja, und hat er da auch niemand Geringeren als den Rückkehrer Koulibaly zu tun. Der endlich wieder für Neapel auflaufen konnte, aber selbst der konnte ihn nicht bändigen. Also ich war ganz ehrlich in das Spiel von Lecce verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und auch mit Lia Verani, der hat da ein richtig geiles Team geformt. Gefällt mir wirklich gut, das Umschaltspiel gefällt mir gut. Klar hat Neapel natürlich hätte auch Chancen gehabt und ist angelaufen, aber ja, Lecce war einfach geil. Muss ich echt ehrlich sagen. Und ich freue mich da auf die weitere Reise von Lecce, wo es da hingeht.
Also wie du es angesprochen hast, die Neuverpflichtungen sind sehr gut angekommen. Barak, hohe technische Qualität. Dann auch Alessandro Daiola auf der 6, sehr gute Partie gemacht. Der bringt auch die nötige Physis mit im defensiven Mittelfeld. Und über Saponara brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Der Typ war genial an diesem Tag. Also über den ist ja alles gelaufen. Ne? Und wollten wir natürlich wissen, was war mit Neapel los? Denn die Neapolitaner waren in den letzten Wochen gut drauf. Und wir haben dann natürlich unseren Napoli-Experten Cristiano Cuccarello befragt, was da mit seiner Lieblingsmannschaft am Start war.
Ja, hallo Sascha. Meld mich nochmal zum Spiel. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen, auch nach dem 0-1. Aber man sieht einfach, dass die Mannschaft immer noch nicht gesund ist. Also da sind immer noch Baustellen da, auch wenn wir jetzt ein paar Spiele gewonnen haben. Aber ich finde auch, dieses Spiel spiegelt auch die ganze Saison von Neapel wieder. Weil mit Ancelotti haben wir ja auch so schlecht nicht gespielt. Wir haben die Chancen auch teilweise nicht reingemacht. Es gab sehr viele Spiele, wo wir viele Chancen hatten, die Dinger einfach nicht reingemacht haben und dann das Spiel verloren haben. Und heute war wieder so ein Spiel. Und es ist einfach unglaublich. Und ich denke, wir sind auch wieder in alte Muster reingefallen oder verfallen, wie sagt man das? Sind irgendwann auch nach dem 1-1, anstatt da auf ein 2-1 zu setzen, irgendwann auch wieder zu passiv geworden. Wir haben Lecce sogar wieder ins Spiel kommen lassen. Es hatte sich schon angebahnt, ja, dann machen sie das 2-1 und unerklärlich. Also mir fehlen da echt die Worte. Die Mannschaft ist einfach noch nicht geheilt. Also die ist einfach noch nicht geheilt. Und es dauert einfach Zeit. Es dauert einfach. Gegen große Mannschaften tun wir uns einfacher, als wenn wir gegen kleine Mannschaften spielen. Das ist auch so eine Krankheit. Tja. Mir fällt nicht viel ein. Also Also ein typisches Neapel-Spiel. Einfach vorne viele Chancen liegen gelassen und am Ende gewinnst du das nicht. Und gibt ja diese alte Fußballerweisheit, wer vorne die Dinger nicht reinmacht, der kassiert dann hinten welche. Und so war es heute. Ja, das war's von meiner Seite, Sascha. Mir fällt da leider nicht mehr viel ein.
Ja, Sascha, mir ist gerade noch was eingefallen. Ist mir gestern Abend noch eingefallen, aber ich habe es dann irgendwann vergessen heute und jetzt wollte ich dir das noch sagen. Vielleicht kannst du diesen Teil noch mit einfügen in meine Audio von gestern, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiger Teil. Also Erkenntnis von gestern auch noch zusätzlich. Der Mannschaft fehlt einfach die Siegermentalität. Das ist eines unserer größten Probleme und da kann kommen, wer will. Weißt du, wenn wir ein Spiel gewinnen müssen, dann gewinnen wir es nicht. Weißt du, unsere Spiele gegen Lazio und gegen Juve, wo wir nichts zu verlieren haben, so wie das auch jetzt gegen Barcelona sein wird, da holen wir dann alles raus, weil da sind wir dann frei im Kopf, ne, kein Druck. Aber wenn wir dann Spiele gewinnen müssen, dann versagen wir. Und da fehlt meines Erachtens einfach die Siegermentalität in der Mannschaft. Die ist einfach nicht vorhanden.
Jo, das war das Zitat von Cristiano Cuccarello zum SSC Neapel. Und ja, den letzten Punkt, den er angesprochen hat, René, Siegermentalität.
Haben wir schon öfter angesprochen, ja, dass das bei Neapel der entscheidende Faktor eigentlich ist.
Nick Herber hat auch nochmal Gattuso nach dem Spiel geschlagen. Da hat man ihn erstmal auf die hohe Chancenverschwendung angesprochen. Da meinte er nur so, Chancen dürfen vergeben werden, aber das Hauptproblem ist, dass diese Mannschaft psychisch zu labil ist, was man ja auch der schwachen Mentalität ankreiden kann, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Mhm. Und was er auch noch meinte, dass Neapel es einfach auch an Wucht und Organisation fehle, weil er hat auch gemeint, er hätte mehrere Angriffsspieler eingewechselt, um nochmal richtig Druck aufzubauen vorne. Aber dadurch, dass einfach auch die Organisation gefehlt hat, ist es scheißegal, wie viele einwechselt, weil es den Gegner überhaupt nicht in die Bredouille bringt. Ja, und das wäre im Moment sogar das größte Problem, dass die Organisation scheiße ist und die fehlende Wucht im Offensivspiel. Also das waren nochmal die Worte von Gattuso und ich denke mal, dann haben wir zu dem Spiel alles zusammengetragen, was der Tifoso wissen muss über den Calcio Napoli und warum es da aktuell einfach nicht läuft. Ja. Und ja, ich glaube, wenn es so weitergeht, wird Lecce sich in der Liga halten, jetzt mit 7 Punkten aus den letzten 4 Spielen. Also 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage und ja, unter den einen Unentschieden war auch Inter Mailand dabei. 1-1, ne? Also muss man dann auch sagen. Und ich glaube, dieses Team wird in der Rückrunde ein ernstzunehmender Gegner. Ja?
Ja, ich denke auch, auf jeden Fall. Das haben sie jetzt bewiesen.
Gut, dann würde ich sagen, René, kommen wir mal zur Roma, weil die verliert im Stadio Olimpico mit 2-3 gegen den FC Bologna. Hättest du das gedacht?
So eine richtige Überraschung war es nicht. Also die Roma gefällt mir in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr. Also das, was sie da im Herbst noch oft aufs Feld gebracht haben, das war eigentlich beeindruckend, weil da waren sie oft verletzungsbedingt dazu gezwungen, ganz massiv umzustellen und mit einem Minimalkader haben sie da so viele rausgeholt, waren da sogar mal eine Zeit lang richtig knapp dran, sogar an Lazio. Und jetzt haben sie da wieder die Probleme, personell zumindest weniger, jetzt krass am Start, aber mir gefällt einfach jetzt ist die Roma vielleicht so, wie ich sie eigentlich vor der Saison erwartet habe, dass sie einfach die gewisse Abgänge vielleicht nicht mehr so gut kompensieren können und ja, da auch die Mentalität auf jeden Fall für mich ein Faktor bei der Roma, da fehlt mir jetzt trotzdem wieder immer wieder so ein richtiger Leader-Typ, wie es halt jetzt De Rossi war. Ich habe auch schon von einigen Fans jetzt gelesen, dass es ein Riesenfehler war, trotzdem, obwohl er nicht mehr so stark war, aber auch für die Kabine kannst du eigentlich den Capitano Florenzi nicht an Valencia abgeben. Also da haben schon wieder einige bekrittelt und ja, Chico hat den Transfermarkt auch schon, haben wir in der Transfermarktanalyse besprochen schon. Wie soll man sagen, schlecht geredet, dass das nichts war, dass es mehr Spieler gebraucht hat mit Erfahrung. Und momentan tut sich von Fonseca ein bisschen schwierig, die Balance zu finden. Also es war
Auch dieses Mal sieht man jetzt auch, dass Mancini und der Smalling, der im Herbst eigentlich auch überragend war, nicht mehr ganz so kompakt und stark sind, wie sie das schon mal waren. Also Mancini, wenn man das jetzt sieht, also das Aufbauspiel war ein Desaster. Also der Spieler hat 11 lange Bälle geschlagen und 2 davon sind angekommen. Also da macht der Typ einen auf Bonucci und spielt den, die Spiele eröffnet dann wie Kreisligaspieler. Also dann muss ich spätestens nach dem 5. dann vielleicht mir überlegen, okay, heute habe ich keinen guten Tag, machen wir mal lieber die sicheren Teile, aber nee, Mancini blieb dann dran und hat einfach dann mal 80% oder fast 90 dann in den Wind geschossen.
Ein Aufbauspiel aller Christian Zapata in seinen besten Zeiten beim AC Mailand, kann man sagen.
Ja, genau, der wäre stolz gewesen auf ihn, ja, genau. Und eine Sache habe ich auch geil gefunden, denn so stark können auch die Werte mal lügen, denn Chris Smalling hätte 100% oder hat 100% gewonnene Luftduelle und 100% gewonnene Zweikämpfe und sah trotzdem im Spiel nicht gut aus. Also das musst du mal zusammenbringen, weil dann einfach die Abstände dann oft auch zu groß waren für mich. Und ja, also jetzt nicht die allergrößte Überraschung tatsächlich, dass wir sie gegen Bologna verloren haben, denn die wiederum haben auch am Transfermarkt sehr, sehr viel richtig gemacht und vor allem mit einer Personale, die wir auch in der Transfermarktanalyse angesprochen haben, und zwar mit dem überragenden Musa Barrow, der hat Roma
mega
alleine hops genommen.
Ja. Also ich glaube, jetzt spätestens verstehen die Tifosi, warum wir uns so aufgegeilt haben an diesem Transfer und warum Bologna da auch so eine gute Bewertung von uns bekommen hat, ne? Weil der scheint wirklich schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein und jetzt zeigt er wirklich mal, was der drauf hat, Alter, und ich finde, Mihailovic hat auch ein gutes...
2 Tore, 1 Assist. Ja. Wahnsinn, in diesem Spiel alleine. Also 3 Tormitteilungen.
Ich finde auch, Mihailovic hat einfach ein gutes Händchen für so junge Spieler. Das hast du jetzt schon bei Orsolini gesehen. Er hat Pulgar immens weitergebracht in seiner Entwicklung, der jetzt bei Florenz mittlerweile ist. Und jetzt kommt der nächste, Alter, mit Musa Barrow. Boah, da haben sich jetzt zwei gefunden, das kann richtig groß werden. Und ich bin gespannt, wie seine Entwicklung weiter anhält, weil das ist, Alter, wie einfach der da durchgegangen ist. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 war, wie einfach der Kerl durch die Roma-Hintermannschaft hindurchspaziert ist. Das wäre ein C-Klasse-Team, ne?
Ja, wie mit einem Fleischmesser durch Butter, oder durch weichen Butter. Also das ist echt Wahnsinn. Der Typ ist so krank stark und für 13 Millionen, dass Bologna den bekommen hat. Also wir haben es eher gesagt, es war absoluter Königstransfer für Bologna und mega Bereicherung. Und bei der Roma muss man halt sagen, da kann man nur hoffen, dass es zukünftig halt einfach, dass sie nicht mehr den Status des Selling Club haben und dass sie nicht jedes Jahr einfach die besten Leute auch immer wieder abgeben. Ich sehe auch für sie momentan ganz ehrlich schwarz. Mit der Champions League Quali, klar sind es nur 3 Punkte, aber Bergamo ist einfach stärker. Und von dem her glaube ich, dass da eher Bergamo Platz 4 aktuell belegen wird und für die Roma hoffe ich einfach, dass der James Palotta einfach den Verein verkauft. Ich meine, es gibt ja jetzt immer wieder eben die Verhandlungen oder die Gerüchte. Es dürfte auch ziemlich konkret sein, dass es Dan Friedkin bald der neue Besitzer sein wird von der Roma und ja, der ist finanziell auch stärker aufgestellt. Schauen wir mal, was er mit der Roma vorhat, denn das alleine wäre noch nicht wichtig, sondern er muss auch bereit sein, eine Menge Geld in den Verein zu stecken und nicht nur rauszuziehen. Da hoffen wir das Beste für die Roma, dass sie vielleicht auch noch eine große Rolle in den nächsten Jahren spielen können.
Nochmal vielen Dank für die Überleitung, René, weil dann kommen wir zu unserem letzten Spiel. Und zwar, du hast es eben schon angesprochen, Atalanta Bergamo war zu Gast im Stadio Artemio Franchi in Florenz. Und ja, hat bei der Fiorentina auch 3 Punkte entführen können. Mit 2-1 hat man das Spiel gewonnen und hat nun ein Rekord aufgestellt, denn seit der Saison 1959-60 konnte kein Team in 23 Spielen so viele Tore erzielen wie Ladea, die 61 Tore schon geschossen haben diese Saison. Und nur mal zum Vergleich, Juve hat diese Saison 44 geschossen. 61-44. Was für Zahlen, oder René?
Ja, damals war es im Jahr 1960, wie du gerade gesagt hast, war es Juve, die ähnliche Tore geschossen haben. Und da siehst du schon offensiv auch, was die da für ein Feuerwerk abbrennen können. Also es ist natürlich auch die Spielanlage, muss man auch sagen, da kommt Juve aktuell nicht mit. Was ich bei den Toren, die sie geschossen haben, jetzt gesamt mit Coppa und so, hat ja Bergamo heuer schon 70 Tore erzielt. Und vor den 70 Toren 0 Stück Italiener. Ehrlich? 70 Tore und kein einziges Tor von einem Italiener. Internationale Bergamo werden sie jetzt medial schon genannt. Ja, ist krass.
Die haben echt also keinen einzigen Italiener krass, außer Golini, oder?
Ja, jetzt Caldara
wieder. Ja, stimmt.
Aber keiner. Aber der ist regelmäßig trifft, ja. Das ist schon krass eigentlich, ja. Krass. Ja. Das müssen wir vielleicht, wenn man was bekritteln darf, wäre es gut für Bergamo, die haben eh so ein Händchen für junge Leute, vielleicht, dass sie wieder mal so den ein oder anderen jungen Italiener rausbringen, auch fürs Nationalteam. Das wäre so mein Wunsch an Gasperini, dass er das zukünftig vielleicht noch macht. Ansonsten machen sie 99,9% der Dinge mega, mega geil und auch alles richtig. Aber vielleicht können wir da noch Scouting müssen, der ein oder anderen Italiener ab und zu mal einbinden. Das
ja,
wäre vielleicht.
Sie haben jetzt mal einen Bella Nova geholt, ne? Und Pessina haben sie ja zu Hellas Verona abgegeben. Vielleicht
genau.
Die beiden sich da
schauen wir mal, ob die
dann kann man Jahr. Sagen, ja, die kommen aus der Atalanta-Schule genau. Oder keine Ahnung was. Wobei Bellanova kommt aus der Milan-Schule, aber vielleicht schafft er es jetzt auch mal.
Und Pessina kommt auch aus der Milan-Schule.
Ja, aber der war doch bei Atalanta, oder? Nicht? Der war doch vorübergehend auch bei Atalanta.
Der ist aus der Milan-Jugend,
ja.
Pessina. Dann haben sie im Jahr 2017 da in so einen Tauschstil mit eingebaut. Ich glaube, dann haben sie nur für 2 Millionen abgegeben und dann ist er zu Bergamo und die haben ihn jetzt geparkt.
Alles klar. Gut.
Ja, es war über Umwege, genau. Aber aktuell ist er gehört Bergamo, aber ist bei Verona geparkt.
Alles
ja, genau.
Mhm. Ja, also seit 27 Jahren nicht mehr gut. Im Stadio Artemio Franchi gewonnen, den man von Giampiero Gasperini, das auch noch so ein weiterer Fakt am Rande der Partie und ja. Florenz ging ja früh in Führung durch Federico Chiesa, war auch ein schöner Distanztreffer, ne?
Ja.
Gut gemacht.
Auf jeden Fall.
Und ja, dann drehen Zapata und Malinowski die Partie in der zweiten Hälfte und ja, auch der Sieg ging vollends in Ordnung, da Ladea die Partie komplett dominierte. Also Florenz hat da wirklich keinen Stich gemacht und hat wieder mal gezeigt, dass die Fiorentina sich wiederholt gegen Teams schwer tut, die früh anfangen zu pressen. Und dann hat Beppe Jacchini auch noch die Heimnervosität seiner Mann kritisiert in der Pressekonferenz. Also, dass sich die Viola generell auswärts leichter tut wie im eigenen Stadion. Ne?
Und Bergamo tut sich aktuell auch auswärts leichter als zu Hause. zu Hause haben sie auch gegen... genau, zwei gesucht und gefunden und für das ist es eigentlich noch ein ordentliches Ergebnis mit 1-2, denn Bergamo ist auch ab und zu, wenn sie schlecht drauf sind, so in der Lage, dass sie dir auch 5-7 Stück einschenken können. Ja. Also von dem her, ja, war Bergamo ja noch relativ freundlich.
Denke ich auch. Da ging natürlich schon wieder die Kritik los, du weißt selber, wie es ist in Italien, da verlierst du mal 1-2 Spiele, dann bist du schon wieder auf der Abschussrampe und dann haben sie...
Haben
die Medien wieder in der Pressekonferenz Commisso gefragt wegen Beppe Jacchini und Commisso hat ihm dann auch nochmal den Rücken gestärkt und hat auch gesagt, Beppe Jacchini hat sehr gute Ergebnisse und Leistungen für uns erzielt. Wir haben bei Bologna in der letzten Sekunde den Ausgleichstreffer kassiert, wurden von Inter nur knapp geschlagen und dann gab es noch das, was mit Juve passiert ist. Ne? Ich sag nur die Tee-Affäre mit Pavel Nedved. Ja, möge er doch Tee trinken gehen? Nein, soll er doch Tee trinken gehen? Da war ja, ich glaube, das hat jeder Tifoso mitbekommen, was da abging. Und auf jeden Fall. Insgesamt hat er sich gegenüber Jacchini positiv geäußert und ihm nochmal den Rücken gestärkt. Und ich denke jetzt auch, dass das viel zu früh käme jetzt.
Prinzipiell haben wir den Trainerwechsel jetzt nicht unbedingt gefeiert, dass Jacchini Trainer geworden ist bei Florenz, aber jetzt ihn dann, wenn du dich für ihn entscheidest, kannst du ihn nicht nach einem 1-2 gegen Bergamo in Frage stellen, denn da haben schon andere Mannschaften
höher verloren. Dann lass uns das Spiel hier abschließen an der Stelle. Atalanta nun auf Platz 4 auf einen Champions League ran, wo diese Mannschaft definitiv hingehört und ja, ich würde sagen, dieses Wochenende hat die Serie A für viel Furore gesorgt, für viel Leidenschaft und für viel Attraktivität. Und ich glaube, wir sind alle auf unsere Kosten gekommen, René. Und
ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es war wieder mega Werbung für die Serie A. Ich meine, eine Sache noch, ein bisschen, wo man sich auf den Kopf greifen können. Das dauert jetzt 10 Sekunden, dann können wir das Ding eh beenden. November 2019. Eugenio Curini wird entlassen. November 2019 Fabio Grosso übernimmt. Dezember 2019 Fabio Grosso wird entlassen. Dezember 2019 Eugenio Corini übernimmt erneut. Februar 2020 Corini wird erneut entlassen. Schauen wir mal, wann Eugenio Corini wieder zurückkommt. Vielleicht im März oder so. Also ja, das ist, dürfte in Brescia ein ähnlicher Spezialist sitzen wie bei Genua oder auch früher bei Palermo. Ja. Damit möchte ich das Ganze auch stehen lassen. Das gibt es leider in Italien auch immer wieder. Wöchentliche Trainerentlassungen stehen leider auch bei der einen oder anderen Verein immer wieder im
Programm. Ja, ich habe mal gelesen, dass wenn ein Trainer entlassen wird, dass er nicht in derselben Saison einen neuen Verein trainieren darf, ne?
Ja, darum muss Eugenio Corini auch alle zwei Monate zurückkommen.
Ja, ist so. Ist so.
Eine schöne Sache.
Die Vereine haben halt auch nicht genügend Geld, um die Abfindung zu zahlen, deswegen lassen die Verträge weiterlaufen. Falls es dann nicht klappt, dann dass sie die Leute zurückholen können. Das ist ja, das gibt's nur in Italien.
Ja,
das gibt's
klar.
Nur in Italien, das siehst du nirgendwo anders. Ja. Ne?
Es ist ja zum Beispiel, Spalletti ist noch unter Vertrag bei Inter Mailand. Ne? Wenn theoretisch Conte rauswirft, ist Spalletti wieder Trainer. Oder wenn Juve Sarri rauswirft, ist Allegri Trainer. Der wird aktuell noch von Juve bezahlt. Geil. Also ja, das sind
deutsche Vita für Spalletti, kannst du sagen, ne? Sitzt auf seinem Arsch
und
finanziert jeden Spieltag. Das ist schon geil.
Ja, das ist nett. Das ist eine nette Sache, ja.
Gut, ja. Okay, dann bedanke ich mich mal mit unseren Partnern und dann machen wir den Podcast hier zu an der Stelle.
Yes. Genau, wir bedanken uns noch bei Italian Football Deutsch, bei Milan Total und Milan Total TV, bei unserem Premium-Partner 90plus.de. Yes. Dann bei Juventus Club DOC Vienna, da haben wir den René Fantner in der Audio, unser Juventus-Experte, gehört. Dann natürlich bei Nerva Zuri Germany und Forza Inter Germany, da haben wir unseren Inter-Korrespondenten Björn Hauer gehört, der mit im Stadion war. Und dann auch unbedingt Inter-Cheer auf Instagram auch folgen. Und ja, dann zum Schluss nochmal der Aufruf, die was erst später reingekommen sind, denn alle hören ja nicht zu Beginn. Unbedingt für uns noch voten bei deutscher-podcastpreis.de. Da könnt ihr uns unterstützen beim Publikumsvoting. Das Ganze dauert 10 Sekunden. Ganz, ganz schnell erledigt. Und für die Italien-Community wäre das ganz, ganz cool. Und natürlich werdet Patreons von unserem Podcast auf www.patreon.com/derSerieA-Talk. Könnt ihr unseren Podcast mit einer kleinen Spende ein bisschen unterstützen und ihn so ein bisschen am Leben erhalten.
Alles klar, gut. Okay, hast du super gemacht. Liebe Tifosi, wir hören uns nächste Woche wieder. Alla prossima, ci sentiamo. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. 12 Teams, 24 Fahrer, pure Energie. Attack Mode, der Formel E-Podcast mit Sebastian Hollmichel und Markus Lehnen.
Lass dich elektrisieren auf
meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.